So, wir sind hier beim zweiten Kapitel des Buches angekommen, Geheimnisse der Kraft. Und im ersten Kapitel ging es um unsere Identität, sei ein Mensch. Und zwar nicht wie unsere Kultur oder die Wissenschaft oder die Evolutionstheorie oder irgendeine andere Theorie also uns verkauft, was wir angeblich sind, sondern was Gott darüber sagt, wer wir sind. Und er hat den Menschen geschaffen als sein Gegenüber, sein Mensch, der mit ihm zusammenlebt und der seinen Himmel widerspiegelt und der die Dinge des Himmels vertritt und der seinen Namen trägt, der sein Kind ist, sein Sohn, seine Tochter. Das sind gigantische, unglaubliche Positionen, in die wir eigentlich von Gott gestellt sind. Und ich habe über Psalm 8 geredet, den ich euch sehr empfehle, ihn mal gerne in verschiedenen mal Übersetzungen zu lesen, um einen Eindruck zu kriegen, ja, was ein Mensch eigentlich, wenn es nach Gott ginge, was der eigentlich ist. Und dann werden wir die Frage an uns stellen müssen, ja, füllen wir diesen Platz aus? Wissen wir eigentlich um diese Position? Ist uns das klar, dass dies eigentlich unser von Gott zugedachter Teil ist? Oder haben wir nur mal was davon gehört, aber wir leben praktisch außerhalb dieser Position, außerhalb dieser Bestimmung, die Gott uns als Mensch zugeordnet hat? Und viele leben auch als Christen leider außerhalb dieser Identität. Sie glauben, ihnen sind die Sünden vergeben und das macht das Christsein aus. Meiner Meinung nach macht das nicht das Christsein aus, sondern die Sündenvergebung ist ein notwendiger Teil, dass wir wieder zurückkehren können zum Anfang der Schöpfung, zum Anfang des Evangeliums, dass wir wieder Kinder sein können und wieder Gottes Gegenüber sind. Und dann geht das Leben in der Kraft ja erstmal richtig los. Gut, jetzt sind wir hier im zweiten Kapitel, das heißt Made for Paradise, und also das ist auch immer noch der Anfang der Schöpfung, wo also Gott den Menschen geschaffen hat für das Paradies. Das Paradies heißt, glaube ich, Eden, heißt, glaube ich, übersetzt Wonne. Also der Mensch wohnt mit Gott gemeinsam im Haus Wonne. Ist das schön oder ist das schön? Also das ist ja mal ein Haus. Das ist ja ein ganz anderes Haus wie das Haus der Welt, wie das Sklavenhaus, wie ja das eine Metapher ist, Ägypten, Pharao, das Haus der Sklaverei, und dann wurde Israel da rausgeführt und befreit, um wieder in ein Paradies zu kommen, nämlich nach Kanaan, in das Land, das von Milch und Honig überfließt und das also alles Züge trägt des Paradieses. Und Gott schafft ein Paradies und er macht das auch jetzt immer noch, und wenn er in deinem Leben zum Zug kommt, dann schafft er auch in deinem Leben das Paradies. Daran kannst du auch erkennen, ob es wirklich Gott ist, der in deinem Leben wirkt, oder irgendwas anderes. Wenn es der Gott ist, von dem wir in der Bibel lesen, dann wird er auch in deinem Leben Prozesse in Gang setzen, dass dein Leben von einer Wüste zu einem Paradies wird. Das ist einfach so. Und Gott weiß auch, wie er das macht. Und Gott hat auch die Mittel, er hat auch die Weisheit, er hat auch die Kraft, um eben Wüsten in Paradiese zu verwandeln. Wunderbar in Jesaja 35 beschrieben, wie Gott die Wüste in ein Paradies verwandelt. Das muss man lesen, das ist auch nicht lang, das ist so wunderbar und das ist so ein Bild, wie Gott das macht und dass er das macht und dass er das Wasser wieder in die Wüste bringt und alles wird grün und geht auf. Und so soll das Leben eines jeden Menschen eben auch ein Paradies sein. Ja, das wäre schön, würde ich sagen. Und dann, wenn wir dann paradiestauglich sind und wenn wir wissen, wie Paradies geht, weil wir mit dem Gott, der Paradies erschafft, zusammenwirken, dann werden wir auch unsere Häuser, unsere Familien, unsere Umgebung, wir werden dann das Paradies auch dann ausdehnen auf die ganze Schöpfung. Und das ist doch eine wunderbare Berufung, das zu tun. Ja, aber ganz wichtig, der Mensch ist geschaffen für das Paradies. Der Mensch ist nicht geschaffen für die Abwesenheit des Paradieses. Er ist nicht dafür geschaffen, dass er ein verwüstetes Leben lebt, in dem also von Paradies nicht die Rede sein kann. Und wo er sein Leben lang dafür arbeitet, um irgendwie eine kleine Hütte zu bauen, in der er vielleicht dann in seiner eigenen Kraft einen kleinen Ort schafft, in dem sowas ist wie Ruhe, sowas ist wie Ordnung, sowas ist wie, ja, wie Paradies, wo er sein kann, wie er ist, wo er sich nicht anpassen, nicht verstellen, nicht irgendwie irgendwas vorgeben muss. Und dafür arbeiten Menschen wie verrückt, und um sich die Hütte dann leisten zu können und dann irgendwie da drin die Ruhe zu finden, die Schönheit herzustellen, aufatmen zu können. Aber wir wissen, das ist alles sehr fragil, und normalerweise die meisten Menschen können das nicht aufrechterhalten, und sie leben wie Waisenkinder. Sie sind abgeschnitten von der Kindschaft. Sie leben wie Waisenkinder. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe für eure Seele geben. Matthäus 11, 28. Und das ist eine ganz große Sache, dass Jesus sagt, ich weiß, wie Ruhe geht. Und das Paradies ist eine Metapher für die Ruhe, für den Ort der Ruhe. Gott hat die Welt geschaffen in 6 Tagen, und dann der 7. Tag, der Tag, an dem der Mensch geschaffen wurde, war schon Ruhe. Ein Ruhetag. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um jetzt geht die Arbeit aber erstmal richtig los, und jetzt müssen wir hier die Bauarbeiten anfangen und müssen hier irgendwie das Chaos in eine Ordnung verwandeln. Nein, der Mensch wurde schon geboren, schon geschaffen hinein in die Ruhe, mit Gott gemeinsam in der Ruhe und aus der Ruhe heraus zu leben. Und das Paradies war schon da, und die Welt war schon geschaffen, und die Himmel und alles war schon fertig. Der Mensch ist nicht dazu gemacht, wie ein Verrückter zu arbeiten, um irgendwie sich über Wasser zu halten. Das ist nicht so. Man kann auch sagen, diese Ruhe des Paradieses, diese Ruhe Gottes ist der Shalom, der große Shalom Gottes, der Frieden, in dem alles gut ist, in dem der Vater schon für alles gesorgt hat, und die Kinder müssen das nicht selber machen. Es ist eine mächtige Ruhe, ein mächtiger Frieden. Es ist eine mächtige Schöpfung. Bei Gott ist alles mächtig. Und nicht ohnmächtig. Ja, das muss man erstmal klar kriegen. Ich habe geschrieben, Waisenschaft ist Hölle, Sohnschaft ist Himmel. Also, dass wir im Schweiße unseres Angesichts dann arbeiten und unser Brot essen, bis wir zurückkehren zum Erdboden, weil wir dann Staub sind und wieder zu Staub werden. 1. Mose 3, 19. Also dieser Fluch, der ist in Christus wieder umgekehrt. Wir müssen nicht mehr sterben, wir dürfen jetzt nämlich leben. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir sollen. Es ist kein Luxus, es ist eine Teilhabe an Christus. Er ist lebendig und er hat das Auferstehungsleben. Wir sollen auch das Auferstehungsleben haben. Wir sollen alles haben, was er hat. Dafür sind wir ja erlöst worden. Und das ist so wichtig. Die Welt kennt uns nicht. Die Welt kann uns nicht sagen, wer wir wirklich sind. Die Welt bereitet uns darauf vor, jenseits eines Paradieses zu leben. Sie bereitet uns darauf vor, unser Leben im Grunde mehr oder weniger komplett zu verkaufen an die Industrie, um dann ein bisschen Geld zu kriegen, dass wir dann am Wochenende und im Urlaub mal irgendwie, ja, dann ist es mal schön und so, damit wir uns das leisten können und das Gefühl haben, ja, wir sind freie Menschen und wir können, wir haben ein selbstbestimmtes Leben, aber wie viel von unserem Leben ist nun wirklich selbstbestimmt? Und wie viel ist fremdbestimmt? Eine wunderbare Bibelstelle, Jesaja 55, 1 bis 3, das ist, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, auf welcher Seite das ist. Da heißt es, auf ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Kommt und kauft ohne Geld, ohne Kaufpreis, Wein und Milch. Ja, wie geht das? Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Euren Verdienst, jemand übersetzt, euren sauren Verdienst für das, was euch nicht satt macht. Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr, kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben. Ja, also das ist ja ein völlig anderer Weg, wie wir hier zu Wein und Milch kommen, wie wir hier zu dem Fetten und zu dem Guten kommen. Es ist eben nicht, dass wir dafür arbeiten müssen, ohne Ende, um es uns zu verdienen, sondern wir kriegen es also geschenkt. Oder wir kommen in den Bereich hinein, wo die Versorgung einfach gegeben ist. Wir alle kennen Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich zu den frischen Wassern und auf die grünen Auen, er erquickt meine Seele. Das ist ja ähnlich wie hier in Jesaja 55. Und wie kommt das Schaf denn nun zu grünen Auen und zu frischen Wassern? Ja, es ist eben das Schaf des Hirten. Es bezieht sich auf den Hirten. Das Schaf muss das nicht selber finden und das Schaf muss sich nicht selber tränken. Das macht der Hirte. So was das Schaf tut, ist dem Hirten vertrauen, dem Hirten folgen, wo er eben die Herde hinführt. Und so ist das hier auch. Die Währung ist, dass wir unser Ohr neigen, zu ihm kommen, mal ihm zuhören und dann hören wir, wie das Leben ganz anders funktioniert, als wie die Welt uns das beigebracht hat und wie das alle machen und wie man hier sich verkaufen muss, um zu irgendwas zu kommen und wie man irgendwie mit Konkurrenz und mit ständiger Leistung hier irgendetwas aufrechterhält, was dann unheimlich leicht alles wieder zusammenbricht. Ja, Gott schafft das Paradies, er macht das auch mit uns, aber er braucht, dass wir zu ihm kommen und dass wir ihm zuhören, dass wir mal fragen, was er zu sagen hat. Viele Christen in ihren Gebeten hören die nicht zu. Sie texten Gott zu, sie reden ohne Ende. Sie sind es, die reden. Sie sind es, die ihre Sorgen in den Mittelpunkt stellen. Und wenn sie das dann getan haben, dann sagen sie Amen und dann sind sie weg. Und was der Himmel dann nun dazu sagt, das kriegen sie dann schon nicht mehr mit. Dafür haben sie gar keine Zeit und keine Aufmerksamkeit. Sie haben zu viel zu tun und der Gottesdienst ist hoffentlich, ist er auch bald rum. Ne? Wir haben zu tun. Und auf diese Art und Weise kommen wir zu gar nichts. Gott möchte uns an seinen Tisch setzen und sagen, jetzt haben wir Zeit an diesem Tisch. Wir können essen und trinken, wir können zusammen reden. Und wir können über alles hier uns austauschen und so kriegen wir mit und lernen wir, was der Vater eigentlich so über das Leben sagt, wie es funktioniert, was er über die Dinge, die wir so sehen, wie er sie sieht, was er dazu sagt. Und dann werden wir Dinge zu hören kriegen und dann kriegen wir Dinge vor Augen geführt. Das haben wir noch nie so gedacht. Das haben wir noch nie so gesehen. Das hat niemand uns je beigebracht. Das wurde uns auch nicht gepredigt. Es fällt uns wie Schuppen von den Augen. Und wir merken, ja, wenn wir auf unseren Vater hören würden, wir wären versorgt, wir wären gesichert. Wir wären in der Lage, oder wir kommen in die Lage, mit Gott zusammen in unserem Leben das Paradies zu erschaffen. Und es ist keine Sache des Geldes, sondern eine Sache der Verbundenheit mit Gott, der die Macht hat und der die Mittel hat und der weiß, wie es geht. Ja, kein Experte der Welt, habe ich geschrieben, kann uns sagen, wie das geht. Und wir sehen, dass der von Gott abgekoppelte Mensch das genaue Gegenteil des Paradieses erschafft. Er verwüstet die Welt, beutet sie aus, verstrahlt, vergiftet, vergewaltigt sie. Darin ist er dann wirklich professionell. Aber die Sehnsucht nach Paradies, sie liegt tief in unseren Genen verankert. Denn von Eden kommt der Mensch und nach Eden kehrt er auch zurück. Wir sehen, am Ende der Bibel ist wieder der Baum des Lebens, da ist wieder das Paradies. Am Ende ist am Anfang. Und diese ganze Zwischenphase der Abkoppelung von Gott, der Emanzipation von Gott. Wir machen das alles selber. Wir bauen selber unser Paradies. Wir brauchen Gott nicht dafür. Wir können selber sein wie Gott. Diese Phase hat man dann ausgekostet, bis zum bittersten Untergang. Und dann können wir wieder anfangen, es mit Gott zu machen. Und den Garten zu bebauen. Und zu bewahren. 1. Mose 2, 15. Ja. Wunderbar, wunderbar. Aber schon jetzt geht es los. Schon jetzt fangen wir damit an. Wenn wir mit Gott anfangen, dann kommt das Paradies sofort wieder ins Spiel. Denn Gott bildet immer Paradies. Bis zum nächsten Mal.